Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Freitag. Die Themen dieser Woche waren mehr Verantwortung den Kindern geben, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige Finanzprodukte und die neuen Corona-Tests.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Am Montag mehr Verantwortung für die Kinder, denn Kleinen wieder mehr zutrauen, ihnen mehr vertrauen. Darum ging es bei uns am Montag. Mein Gast war Jürgen Einwanger. Er ist Bildungsreferent der Alpenvereinsjugend und deshalb der Alpenverein bei uns, weil es dort eine breite Kampagne für mehr Vertrauen und gegen das Überbehüten gibt. Worum es wirklich geht, erklärte uns Jürgen Einwanger an einem Beispiel, das wir alle kennen.
Wenn Kinder gehen lernen, die ersten Schritte machen, dann ist genau das eine Situation, wo wir Eltern diesen Entwicklungsschritt vom Krabbeln zum Gehen begleiten. Meist sind wir da sehr, sehr geduldig. Das Kind stürzt, scheitert, rappelt sich wieder auf, geht die nächsten Schritte, ist unsicher. Und ich kenne mein Kind, ich weiß, was das Kind auch schon kann. Und ich werde aber auch immer weiter wegrücken. Ich werde die Distanzen wählen und sagen, jetzt kann das Kind schon 3 Schritte, 10, 15. Jetzt muss am anderen Ende vielleicht gar niemand mehr stehen. Es braucht meine Hand nicht mehr. Und wir sind unglaublich liebevoll in der Begleitung, immer zwischen der Abwägung Überforderung und Unterforderung.
Sagt Jürgen Einwanger vom Alpenverein, der Bildungsreferent. Angesprochen sind neben den Eltern natürlich Lehrer, Kindergartenpädagogen etc. Dazu der Anruf von der Christine.
Das heißt, Kurse bei den Kinderpädagoginnen und Pädagogen sollen den Kindern mehr Freiraum geben. Aber das Risiko, was die Kinder der Pädagoginnen halt haben, vom Eltern und vom Gesetz her, das muss man auch bedenken, dass da der Schutz wegfällt.
Christine, sind Sie selber betroffen? Sind Sie Pädagogin?
Genau. Da heißt, wenn jetzt ein Kind fällt, okay, es kann einmal fallen, aber es gibt viele Elternteile, wo das nicht zulassen, wo denn das Theater was Gottes groß ist.
Sagte Christine, die richtige Lage ist klar, es gibt den Schutz für Lehrer etc., aber es geht auch um eine emotionale Ebene, sagt Willi Witzemann, Lehrer-Personalvertreter.
Manche Pädagogen haben natürlich zum Teil auch Angst gehabt in den letzten Monaten, auch Jahren, da immer mehr die Juristerei in die Schule hineingespielt hat. Viele Eltern sind auch mit Juristen gekommen, wollten hier Erklärungen oder Drohungen ausgesprochen. Und das ist eigentlich eine ganz klare Angelegenheit. Die Lehrpersonen, die handeln ja im Auftrag des Staates. Und damit sind Sie in der Amtshaftung. Das heißt, keinem Lehrer kann hier etwas passieren.
Ich denke, dass es uns wichtig wird, wenn wir uns der Verantwortung wieder bewusst werden, die wir unseren Kindern gegenüber haben. Kein Elternteil will ein übergewichtiges Kind, weil es einfach ungesund ist und in ein Leben in einer minderen Lebensqualität auch auf Dauer bedeutet, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken. Ich glaube, wir müssen einfach wieder in diese Alternativen denken. Das ist alternativlos, mit den Kindern wieder rauszugehen, Kindern Bewegungsräume zu eröffnen, Kindern wieder Möglichkeiten zu geben, auch unbeaufsichtigt mal irgendwas auszuprobieren. Wir haben uns da ein Stück weit verrannt. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, dass uns das einfach klar werden muss. Als Pädagoginnen in allen Bereichen, das gilt für die Kindergärten, für die Schulen, für die Eltern und alles andere auch. Wir müssen wieder mutiger werden.
Jürgen Einwanger, Bildungsreferent bei der Alpenvereinsjugend. Mutiger werden, Eltern und Lehrer entängstigen, das ist leichter gefordert als erreicht. Dazu gab uns Gerald Koller wichtige Hinweise. Gerald Koll ist nämlich Risikopädagoge und hier geht es um den Unterschied zwischen Furcht und Angst.
Angst ist ein wesentliches Lebenssignal im Gefahrenmoment und soll uns warnen und dementsprechend sagen, stopp. Furcht ist eine nebulose Wolke, die wir meistens eben aufgrund einiger schmerzhafter Erfahrungen zusammensetzen und die zum Vermeiden führt. Und sagt, lassen wir das lieber. Das ist ja genau das, was wir immer wieder hören im Kindergarten, in der Schule. Was ist, wenn was passiert?
Die Überzeugungsleistung muss man dann eh wieder selber machen, weil man sagt, das it's part of the game. Das gehört dazu. Ich muss es von Anfang an mit einbeziehen, dass mal was passieren kann. Alles andere ist unehrlich. Und wir haben unglaublich viele Lebenssituationen. Das abgedroschenste ist Autofahren, wo wir das mit akzeptieren. Wir akzeptieren, dass es Autounfälle gibt. Das taucht auch statistisch nicht auf, das wird auch nicht groß berichtet. Aber wenn in einem Kindergarten ein Kind sich einmal verletzt, dann geht das quer durch die Medien, meist auch mit Falschmeldungen, was die Juristerei betrifft. Mhm. Aber die anderen 1000 gebrochenen Arme, die wir in dem Jahr im Kindergarten hatten, das trifft das, was Gerald Koller auch gesagt hat, die sind ja auch gar nicht in den Medien. An die erinnern wir uns nicht. Aber so steigern wir unsere Ängste. Und ja, wir werden damit leben müssen, dass es diese Dark Side of Life gibt.
Und zum Schluss der Sendung gab es noch einen Appell von Matthias Bechter. Er ist Sportwissenschaftler und arbeitet für den AKS mit übergewichtigen Kindern.
Gerade jetzt durch Corona mit dem Homeschooling haben wir quasi das Tablet und den Laptop und Computer und das Internet bis ins Schlafzimmer der Kinder transportiert. Und da muss man auch genau hinschauen, weil die Kinder lernen natürlich nicht nur dort für die Schule, sondern sie werden sich auch viel Zeit damit verbringen, eben im Internet zu surfen. Und das ist Konkurrenz für Bewegung. Da haben wir wieder diesen sitzenden Lebensstil, der sehr schlecht ist für die Kinder. Und gerade im Kindesalter werden ja die Weichen für ein gesundes Erwachsenenalter gestellt.
Freitagmittag, Radio Vorarlberg. Wir sind mitten in der Wochenzusammenfassung von Neues bei Neustädter. Am Dienstag ging es bei uns um den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen. Vorarlberg ist ein wunderbares Land. Es gibt viele Naturschätze, davon leben viele Menschen, Landwirtschaft, Tourismus etc. Wir müssen aber diese Grundlagen besser schützen als bisher. Natürlich gibt es Nutzungskonflikte, die aber gelöst werden sollten. Mein Gast am Dienstag war Johannes Rüdisser. Er ist Ökologe an der Uni in Innsbruck und er sagt, das Umdenken ist wichtiger denn je. Denn neben der Klimakrise haben speziell wir hier in Österreich und in Vorarlberg eine Krise der Artenvielfalt.
Wir verbrauchen jeden Tag 22 bis 30 Fußballfelder an Boden. Das heißt, wir verlieren Boden, auf dem man Lebensmittel produzieren kann, der Wasser zurückhält, wo Lebewesen leben und wo CO2 gespeichert werden kann. Und das in einem Umfang von bis zu 30 Fußballfelder pro Tag. Wir haben in der Kulturlandschaft, also in der typisch österreichischen Kulturlandschaft, in den letzten 20 Jahren 40% der Brutvögel eingebüßt. Es sind 40% weniger Brutvögel in der österreichischen Kulturlandschaft vorhanden. Oder österreichweit gesehen sind 40% der Pflanzenarten gefährdet. Also wir leben tatsächlich in einer Zeit der Biodiversitätskrise und es ist wichtiger denn je zu schauen, was für eine Zukunft wollen wir.
Sagt Johannes Rüdisser, wie gesagt, er ist Ökologe an der Uni in Innsbruck. Ein gutes Beispiel für den Schutz dieser Lebensgrundlage, zumindest das Bemühen davor, gibt das Kleinwalsertal. Dort läuft seit 3 Jahren ein einzigartiges Projekt. Alle Beteiligten wurden an einen Tisch geholt, um eben die Nutzung im Tal abzugrenzen. Bürgermeister Andreas Heid.
Es ist durchaus ein Spannungsfeld. Zum einen sind es die Naturnutzer, Freizeit, Sport. Zum anderen sind es die, die die Natur auch bewirtschaften, die Land-, Alp- und Forstwirtschaft. Zusätzlich gibt es auch Konflikte, die mit Grundstücken, mit Widmungen und so zu tun haben. Also da ist ganz stark diese Nutzung, die uns hier auch entsprechend fordert.
In diesem Projekt wurde ausgehend von einer Erfassung der gesamten Leistungen der Natur über ein Lenkungskonzept bis hin zu Maßnahmen, die nun notwendig sind, im Sinne von Bildung, im Sinne von Lenkung, ein breites Paket abgewickelt. Allerdings ist dieser Prozess erst am Anfang. Das Ziel dieser Initiative war jetzt einmal, diese Maßnahmen zu entwickeln oder vorzuschlagen. Die tatsächliche Ausführung dieser Maßnahmen, die steht jetzt an. Das wird ein Prozess von vielen Jahren sein und der Erfolg wird sich auch erst im Laufe von vieler Jahren, ja vielleicht Jahrzehnten, zeigen.
Das Tal wurde in verschiedene Zonen eingeteilt mit unterschiedlicher Nutzung. Dort ist das möglich, dort das, dies und dies nicht. Eine grundsätzliche Übereinkunft aller ist die Grundlage und die weitere Vorgehensweise. Clemens Loacker von der Naturplanungsfirma Revital hat das Projekt in Kleinwalsertal begleitet.
So richtige Verbotszonen hat man nur wirklich in sehr, sehr, sehr sensiblen Bereichen einmal festgelegt, wo aber derzeit wohl keine massiven Nutzungen stattfinden. Was wir gemacht haben, wir haben viel mehr Gebote oder Empfehlungen rausgegeben. Also Gebote, Waldwildschongebiete sind einfach ausgewiesene Flächen, die als Rückzugsgebiet für Wildtiere wichtig sind und wo der Hinweis kommt, bitte, bitte, wenn ihr in der Natur unterwegs seid, achtet auf die Wildtiere. Es gibt ja alles, respektiere deine Grenzen, das da mit einspielt. Aber bei den Wildzonengebieten soll einfach nochmal der Fokus drauf gelegt werden. Prinzipiell ist es kein Verbot, aber wenn man jetzt da das über Langzeitmonitoring beobachtet und in Zukunft da einfach zur Verbesserung erzielt wird, dann wird es vielleicht in Zukunft auch einmal Verbote geben müssen.
Und wenn es uns gelingt, diese Multifunktionalität der Landschaft sozusagen herauszuarbeiten und zu unterstreichen und diese vielfältige Nutzung zu ermöglichen durch eine mehr oder weniger sanfte Lenkung, dann können wir sehr lange auf Verbote verzichten. Es ist tatsächlich so, wir kennen das aus anderen Projekten, zum Beispiel im Umfeld von Innsbruck, dass es einen sehr hohen Nutzerdruck gerade im Freizeitbereich braucht, dass es tatsächlich irgendwo Verbote braucht. Also dass die Probleme so massiv werden, dass wir Verbote brauchen. Im Normalfall funktioniert mit Lenkung, mit positiven Maßnahmen, wenn sie verstanden werden, funktioniert das sehr gut.
Sagt Johannes Rüdesser von der Uni Innsbruck. Geht es aber wirklich ganz ohne Verbote? Diese Frage kam in der Diskussion vom Herrn Thornherr.
Mich würde interessieren, was man da redet wegen dem Glyphosatverbot in Österreich. Weil man ja jetzt da Thema, redet über das Thema Umweltschutz, so ja. Quasi. Ob das da auch mit reinkommt?
Also ich bin der Erste, der erfreut wäre über ein Verbot, ja. Mhm. Gleichzeitig ist auch hier wieder das Thema des Verbotes sozusagen. Mit dem Verbot ist oft noch nicht alles getan, weil dann gibt es Ersatzprodukte und die sind teilweise vielleicht schädlicher. Entscheidend ist, dass wir eine Landwirtschaft bekommen, in der Glyphosat nicht mehr oder nur sehr wenig notwendig ist. Sprich, wir müssen das System verändern. Ich würde sofort unterstreichen, in allen Privatgärten, Stadtgärten und so weiter völliges Herbizid- und Pestizidverbot, weil dort ist es nicht notwendig. In der Landwirtschaft auch gerne, aber wir müssen einen Schritt weitergehen und Landwirtschaft fördern und ermöglichen, die eben solche Produkte erst gar nicht braucht.
Unser Thema gestern in Neuss-Bernstetter, Nachhaltigkeit in der Finanzbranche. Jetzt wird manch einer sagen, ausgerechnet eine. Gibt es das überhaupt, Nachhaltigkeit bei Bankern und so weiter? Kann die Branche das überhaupt leisten? Ich würde sagen, ja. Aber man muss als Kunde hellhörig sein. Mein Gast war Elisabeth Müller. Elisabeth Müller arbeitet in Wien bei der Firma ESG Plus. ESG Plus ist auf die Bewertung und die Vermarktung nachhaltiger Finanzangebote spezialisiert. Alle Infos, die ESG Plus sammelt, gehen in die Plattform cleanvest.at.
Und da kann ich als privater Mensch, also als privater Anleger auf die Plattform gehen. Die ist kostenfrei für jeden nutzbar, sehr leicht in der Anwendung und kann hier nach meinen persönlichen Werten und nach meiner persönlichen Definition von Nachhaltigkeit diese neuen Nachhaltigkeitskriterien filtern. Das heißt, wenn mir Klimaschutz wichtig ist, kann ich bei grüne Technologien den Filter bei uns auf strikt setzen. Wenn ich einen Fonds möchte, der frei von Kohle und frei von Öl und Gas ist, kann ich das ebenso tun. Und dann werden mir diese Fondsprodukte angezeigt und kann dann mit dieser Merkliste und mit meinem Produktwunschfonds zu meiner Hausbank gehen und in diesen investieren oder zu einer Online-Depotbank.
Sagt Elisabeth Müller, wie gesagt, Expertin für faire Finanzangebote. Es gibt schon einiges am Markt, haben wir erfahren am Mittwoch. Grüne Konten, grüne Sparbücher, faire Aktien etc. Hier dazu ein Beispiel. Die Bank Austria, also nur als Beispiel, andere Bankinstitute bieten sicher auch etwas an, aber die Bank Austria bietet das Go Green Konto an. David Mahler ist der Produktmanager und er erklärt den Hintergrund.
Der große Vorteil, den wir hier mitbringen, und das ist auch das, was durch das österreichische Umweltzeichen ausgezeichnet wurde, ist, dass wir uns dazu verpflichten, nachhaltige Finanzierungen oder nachhaltige Projekte in Höhe der Einlagen auf diesem Girokonto zu finanzieren.
Also es gibt schon ein Umdenken in der Finanzbranche in Richtung mehr Nachhaltigkeit in den eigenen Produkten, aber es ist tatsächlich noch immer ein Nischenthema und wenige Banken, vor allem Mainstream-Banken, sind hier vorreiterisch tätig. Also es gibt immer ein stärkeres Bemühen, jedoch ist hier wirklich noch viel zu tun.
Grüne Konten, höhere Spesen oder doch nicht? Das Go Green Konto ist ein normales Girokonto und der David Mahler hat sozusagen Stein und Bein versprochen, dass es keine höheren Kosten sind. Und da sind wir beim Verbraucherschutzthema. Nachhaltige Finanzprodukte sind ein wachsendes Thema, auch für den Verein für Konsumenteninformation. Und Raphael Fink vom VKI sagte, man muss aber aufpassen.
natürlich wie bei allen anderen Finanzprodukten geht es einerseits natürlich um so Fragen wie Risiko, wie schaut es aus mit der Kostenstruktur, wie schaut es aus mit der Gewinnentwicklung. Aber eben dadurch, dass wir von nachhaltigen Finanzprodukten reden, muss man natürlich auch einen Blick werfen, wie es mit der Nachhaltigkeit ausschaut. Also was passiert da im Bereich der Umwelt, im Bereich des Sozialen, im Bereich der Governance?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal drüber nachdenken und drüber zu reden. Also ich habe das Gefühl grundsätzlich, dass in Österreich das Thema Geld noch immer ein Tabuthema ist. Ich habe lange Zeit in London gelebt und da ist die erste Frage, die man gestellt bekommt, ist, wie viel machst du im Jahr, also wie viel verdienst du? Und da redet man wirklich ganz offen die ganze Zeit über Geld und was man mit dem Geld tut und wie man das veranlagt etc. Und ich glaube, deswegen braucht man sich da jetzt auch gar nicht wundern, dass einem jetzt zum ersten Mal vielleicht doch dieser Ansatz kommt, hey, ich schaue nochmal drauf, welche Konten habe ich, wo habe ich meine Konten. Ja, also ich glaube, einfach mal Informationen und Wissen für sich selbst aufbauen, ist sehr, sehr wichtig.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist wohl wie immer besser, auch bei diesem Thema. Und das zeigt uns der Anruf vom Herrn Hützel.
Also bei mir ist ja Geld frei geworden, da habe ich in Lindenberg, da habe ich einfach gesehen, ich will eine Ökoanlage. Aber was es war, das weiß ich nicht mehr.
Ist das eine Bank gewesen oder eine Versicherung?
Eine Bank war die. Okay. Das war die Lindenberger Staatssparkasse.
Okay. Und Sie wissen nicht, wohin das Geld geflossen ist?
Nee, ich habe so viel Vertrauen, dass das richtig geht, wenn ich sage, ich will eine ökologische Anlage.
Ich glaube, das Thema ist ja generell ein bisschen schwierig und er ist auch nicht alleine bei diesem Thema. Also ich habe mich auch letztens mit einem jungen Pärchen unterhalten und die waren bei ihrer Hausbank und haben halt in einem Fonds-Sparplan aufgesetzt, also 50 Euro im Monat, die sie einzahlen. Und haben halt gesagt, sie wollen in dem Fonds keine Kohle drin haben, keine Waffen, keine Kinderarbeit und kein Öl und Gas. Und dann haben wir uns den Fonds genau angeschaut und genau diese Dinge waren drinnen und zwar sehr stark drinnen. Und jetzt wird halt dieses Pärchen ihren Fonds wechseln. Aber ja, das Problem ist halt oft, dass man wirklich diese Informationen einfach nicht erhält. Und da auch ein bisschen der individuellen Definition dieses Instituts ausgeliefert ist. Also wie definiert dann diese Bank oder diese Versicherung halt Nachhaltigkeit und nachhaltige Geldanlage oder nachhaltige Investmentprodukte? Also leider kein Einzelfall.
Die neue Spannungsstätte Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Die neuen Corona-Tests waren gestern unser Thema. Diese Antigen-Tests sind seit gut einer Woche in den Spitälern und bei gut 100 Ärzten, niedergelassenen Ärzten in Vorarlberg in Anwendung. Mein Gast gestern, Michael Jonas, Präsident der Ärztekammer.
Im Verlauf dieser Woche, wo es richtig losgegangen ist mit der Testung, sind jetzt über 1000 Tests durchgeführt worden bis gestern Abend und es waren über 100 positive Testergebnisse. Das ist vermutlich mit ein Grund, warum die Zahlen nach oben schnellen, weil jetzt bei symptomatischen Patienten eine rasche Testung möglich ist. Wir haben innerhalb von einer Viertelstunde, längstens 20 Minuten ein Ergebnis, auf das wir uns mit hoher Sicherheit verlassen können.
1000 Tests, 100 positive, 10%.
So ist es. Eigentlich gestern waren es 13% positive.
Sind Sie überrascht, dass das so hoch ist?
Nein, weil es eben symptomatische Patienten sind. Es findet ja nicht bei Menschen ohne Beschwerden eine Antigentestung durch, sondern das sind wirklich Patienten. Und da kann man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit rechnen, dass ein positives Testergebnis kommt.
Michael Jonas, Ärztekammerpräsident und Internist in Dornbirn, auch in seiner Praxis werden diese Gentests, Antigentests angewendet. Aber wie sicher sind Sie? Wenn der Test negativ ist, also kein Corona anzeigt, dann kann es Schwankungen geben, sagt auch der Hersteller. Je später sich der Patient testen lässt, desto ungenauer sind die Ergebnisse. Ist der Test positiv, dann gibt es eine fast hundertprozentige Sicherheit. Trotzdem muss in diesem Fall, wenn der Test positiv ist, noch ein herkömmlicher PCR-Test gemacht werden.
Das macht uns als praktisch tätige Ärzte auch etwas nervös, weil wir wissen, es dauert manchmal 48 und noch länger Zeit, bis jemand vom Infektionsteam des Landes Kontakt aufnimmt, um auch die Kontaktpersonen zu erfragen. Darum werden wir die betroffene positive Person oder den Patienten entsprechend informieren, auch zu Hause strikte Hygienemaßnahmen und dass die Kontaktpersonen in der Familie, seien es Kinder, seien es berufstätige Erwachsene, möglichst nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten und nicht zur Arbeit gehen. Wobei gesetzlich geht das erst, wenn ein Bescheid nach positivem PCR-Test durch das Land, durch das Infektionsteam ausgestellt wurde. Aber aus epidemiologischer Sicht, also damit die Krankheit nicht sich weiter verbreitet, ist das sinnvoll, dass die Menschen zu Hause bleiben?
Soweit Michael Jonas. Rudolf Rüsche ist praktischer Arzt in Andelsbuch. Auch er bietet diese Antigen-Schnelltests an. Bisher hat er ca. 50 Tests durchgeführt. Bei der Sendung gestern waren es 6 positive Ergebnisse.
Wenn wir die Patienten so durch die Bank anschauen, dann fängt es an, nur mit Kopfschmerzen, grippig, Fieber, die klassischen Symptome, die wir vom Frühling her kennen, mit Geschmacksstörungen und so weiter, ist mir jetzt im Herbst noch gar nicht vorgekommen. Also es sind ganz banale Infektsymptome und unsere Strategie heißt jetzt eigentlich derzeit, jeder Patient, der Infektsymptome hat, der soll sich bei seinem Hausarzt melden und der kann diesen Schnelltest, Covid-Antigen-Test machen.
Das stimmt nicht ganz, dass es andere sind. Es sind dieselben Symptome, aber was Dr. Rüscher erwähnt hat, ist, dass 2 Symptome, die relativ Covid-typisch sind, nicht so häufig genannt werden. Das ist die Geschmacksstörung und die Geruchsstörung oder Verlust. Ja. Wir wissen, dass das relativ spät im Erkrankungsverlauf erst auftritt. Und die Patienten sollen ja möglichst früh zum Arzt kommen mit Symptomen, damit eben der Test auch richtig negativ ist. Wenn er zu spät kommt, stimmt es auch mit dem Schnelltest nicht mehr so.
Der Ratschlag an die Hörerinnen und Hörer, wenn ich Rotznase habe, eine struhete Hand, dann melden.
Das sind die Symptome, die jetzt natürlich zunehmend auftreten. Ganz, es gibt ja zahlreiche Viruserkrankungen, die solche Erkältungen auslösen können. Und einer davon, und nicht gering, wie wir jetzt von den ersten Tests, nämlich 10%, sind Covid-Patienten.
Also noch einmal, es gilt, wenn ich irgendwelche Grippesymptome verspüre, Husten, Schnupfen, Halsweh etc., dann bitte beim Hausarzt anrufen. Bitte nicht direkt in die Ordination gehen. Dazu hier die Anfrage von der Frau Kraller.
Und zwar, ist der auch möglich, dass man den bei Kindern macht? Geht man dann einfach mit dem Kind quasi zum Hausarzt statt zum Kinderarzt? Und es war ja auch bei Kindern mal so ein Gespräch von einem Gurteltest. Ja. Das würde mich auch noch interessieren, wie ist das im Vergleich? Alles. Und kann man dann irgendwo machen oder wie läuft das?
Selbstverständlich kann man das auch beim Kinderarzt machen. Es sind auch Kinderärzte, die hier mittun. Und wir wissen ja, dass der Kinderarzt für die Kinder oft oder fast immer hausärztlich tätig ist. Mhm. Und aber natürlich kann das auch der Allgemeinmediziner bei Kindern machen. Also das entscheidet letztlich die Familie, wo sie das in Anspruch nimmt. Und es gibt natürlich viel weniger Kinderärzte als Allgemeinmediziner. Es wird sicher einfacher dort sein. Aber wenn Sie einen Kinderarzt haben, fragen Sie den, ob er den Antigen-Test anbietet. Dann weiß man das. Und wenn Sie wünschen, gehe ich gleich auf den Gurgeltest ein. Mhm, der Gurgeltest ist von der AGES noch nicht zugelassen, also ist in Österreich noch kein offiziell zugelassener Test, aber er wird erprobt in Schulen und steht offiziell noch nicht zur Verfügung.
Soweit Ärztekammerpräsident Michael Jonas. Die herkömmlichen PCR-Tests sind viel aufwendiger. Die Wartezeiten, die es daraus ergibt, sind oft Punkt für Kritik. Wichtige Frage deshalb für uns potenzielle Patienten. Löst dieser Antigentest den PCR-Test ab? Sind dann die Wartezeiten vorbei? Die Antwort gibt Peter Frauenberger. Er ist der Leiter des Zentrallabors am Landeskrankenhaus Feldkirch.
Wartezeiten sind natürlich auf allen Ebenen ein Thema und werden intensiv bearbeitet. Die Antigentests werden dazu beitragen, dass es besser wird, aber sie werden endgültig die PCR nicht ersetzen. Wir werden also immer die PCR brauchen und die PCR, also der Nachweis des Genoms, der DNA, der Viren, ist einfach eine viel, viel aufwendigere Untersuchung. Da braucht es große Geräte, da braucht es ganz spezialisierte Reagenzien und auch hochspezialisiertes Personal, das jetzt in den letzten Wochen und Monaten intensiv aufgebaut wurde. Während wir in der Anfang der Krise ungefähr 200 Tests am Tag durchgeführt haben, sind wir jetzt bei 1000 Tests.
Die neue Spannerstädter Woche.
Noch ein paar Reaktionen und Stimmen zu den Themen dieser Woche, die Trauli Hämmerle schreibt für das Thema mehr Verantwortung für Kinder. Meine Kinder sind inzwischen 43 und 38 Jahre alt, aber sie durften auf Bäume klettern und Baumhütten bauen, auch wenn sie sich dabei auf die Finger gehaut haben. Beim nächsten Mal haben sie dann besser aufgepasst. Man kann sie nicht vor allem bewahren, denn nur wenn sie Fehler machen dürfen, können sie daraus auch lernen. Der Rudi aus Lustenau zu den neuen Corona-Tests. Er schreibt, ich gehe davon aus, dass die neuen Tests eine gute Sache sind. Umso unverständlicher ist das Hickhack um die Finanzierung. Dass die Krise Geld kostet, wissen wir spätestens seit der Budgetrede des Herrn Finanzministers diese Woche. Aber jetzt ein Angebot, das den Menschen wirklich hilft, finanziell in Frage zu stellen, ist schäbig. Der Hinweis noch einmal in Sachen nachhaltige Finanzprodukte auf die Homepage www.cleanwest.at. Cleanwest.at, www. Da kann man Angebote vergleichen und schauen, wie nachhaltig die wirklich sind. Wenn Sie sich genau informieren wollen zu unserer Sendung, unter auf vorarlberg.orf.at, links oben Radio Vorarlberg, da finden Sie Neues bei Neustädter. Am Montag schauen wir in den Winter. Was wird aus der Skisaison, stellen wir die Frage. Es gibt viele Fragezeichen, dafür gibt es teurere Skikarten. Wie passt das zusammen? Das diskutieren wir unter anderem am Montag ab 13 Uhr. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis am Montag.